On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee
Allein
last
in
June.
In the past 3 years, haben wir 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren.
They're not doing a good job, Europe. It's not doing a good job in many ways. They're not doing a good job.
Wenn die Welt laut wird, hilft kein noch lauteres Urteil, dann hilft ein Kompass. Wer heute eine Wirtschaftsprognose für Deutschland macht, kommt an den USA nicht mehr vorbei. An Zinsen, Zöllen, Energie und an der Frage, wie stabil die Spielregeln eigentlich noch sind. Ich spreche mit Dr. Jan Holthusen, Leiter Bereich Research der DZ Bank über 2026, als Prognose, wo Entwicklungen sichtbar werden und als Einordnung, wo Unsicherheit bleibt. Und mit der Frage, ob sich am Horizont erste Silberstreifen zeigen. Willkommen zur Wirtschaftsprognose 2026. Los geht's.
Man muss ja wirklich sagen, die Lage ist so dermaßen verrückt. Wahrscheinlich in dem Moment, wenn der Podcast rauskommt, sind wir ja die nächsten 5 Schlagzeilen, die die Welt in Aufruhr versetzen. Ist 2026 aus Ihrer Sicht ein Umbruchjahr oder eher was, wo wir auch mal ein bisschen Luft holen können?
Also vielleicht, ich schicke noch mal eine Sache voraus. Wenn wir Prognostiker im letzten Jahr was gelernt haben, dann ist es, dass wir nicht jedem Rauschen im Blätterwald hinterherlaufen sollten und auch eine gewisse Ruhe haben sollten, eine gewisse Stetigkeit auch in den Prognosen haben sollten und auch nicht jedem Tweet von Herrn Trump folgen sollten. Und von daher passt jetzt eigentlich auch Ihre Frage ganz, ganz gut. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen trennen. Wir müssen auch diese aktuelle Berichterstattung momentan, die wir haben, trennen von dem, wie es der Wirtschaft wirklich geht. Natürlich vorbehaltlich aller Unsicherheiten, die wir jetzt auch durch mögliche Zölle nochmal bekommen. Aber insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir so das Tal der Tränen in der deutschen Wirtschaft ein Stück weit auch durchschritten haben, dass wir durchaus positive Anzeichen haben. Ich würde das mal nennen Silberstreif am Horizont. Also viel mehr ist es noch nicht. Da muss jetzt auch natürlich was kommen. Aber es gibt durchaus ein paar positive Signale. Wir haben zum Beispiel so wöchentliche Indikatoren, die die Bundesbank erhebt. Das nennt sich Aktivitätsindex. Der basiert so auf Mautzahlen. Wenn viele Autos oder viele LKWs auf den Autobahnen fahren, dann heißt das, dass die Wirtschaft läuft. Und solche Dinge werden da ausgewertet. Und das ist schon seit ein paar Monaten sehr positiv. Das heißt, da sehen wir so eine gewisse Belebung. Die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe, die lange Zeit sehr schlecht waren, sind wieder besser geworden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man schon sagen, dass so ein paar positive Signale da sind, sodass durchaus die Aussage zulässig ist, dass das Jahr 26 ein Jahr des Umbruchs werden kann. Es ist erforderlich, dass auch auf der politischen Seite ein paar Dinge noch passieren, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, aber die müssen auch umgesetzt werden.
Was wären das zum Beispiel für politische Themen, die unbedingt angegangen werden müssen?
Ja, wir haben ja dieses große Infrastrukturprogramm, was die Bundesregierung aufgelegt hat, wo ja viel Geld da ist für die nächsten 10-12 Jahre. In diesem Jahr rechnen wir damit, dass da mindestens 50 Milliarden, ich sag mal, unter die Leute gebracht werden. Und das ist auch die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, dass das Geld bereitgestellt ist, das ist erstmal gut. Die Frage ist, wie es ausgegeben wird. Wir wissen, das ist schuldenfinanziert und da es schuldenfinanziert ist, ist es umso wichtiger, dass es nicht konsumtiv ausgegeben wird, dass es quasi in den Staatskonsum fließt, sondern dass damit die Voraussetzungen geschaffen werden für zukünftiges Wachstum in Deutschland. Das heißt, es muss investiert werden, es müssen auch private Investitionen damit angeschoben werden und das ist eigentlich die Hoffnung für dieses Jahr. Und wenn das passiert, dann kann man wirklich dann vielleicht in 12 Monaten rückblickend betrachtet sagen, dass das Jahr 2026 ein Jahr des Umbruchs gewesen sein wird.
Also die spüren könnten wir das, wenn es gut angegangen wird, dann 27, 28 in den Folgejahren dann darauf. Richtig. Jetzt die Investitionen gut getätigt werden.
Genau, diese Investitionen tragen jetzt in diesem Jahr zwar schon für das Wachstum 26 bei, ja, das ist Geld, was ausgegeben wird, das ist unmittelbar wachstumswirksam. Ob es aber dann dauerhaft neues Wachstum schafft, ohne dass dann neues Staatsgeld fließt, dafür ist entscheidend, was mit dem Geld gemacht wird. Ja, also mal ein Beispiel. Ich habe in Frankfurt gehört, dass da die Wege in den Parks neu gepflastert werden. Ja, das läuft auch unter Staatsausgaben logischerweise. Mhm. Aber damit schaffe ich kein zukünftiges Wachstum. Das sieht nett aus. Aber damit verbessere ich die Voraussetzungen für die Wirtschaft nicht. Also wir müssen investieren in Straßen, in Brücken, in Schienen, in Internet, 5G-Stichwort. Das sind Dinge, die zukünftiges Wachstum schaffen. Und da kommt es eben sehr darauf an, dass das Geld wirklich sinnvoll ausgegeben wird. Und
dann Was ist mit dem Thema Bildung? Das fällt immer so runter, aber wir sind nun mal, es ist unser wertvollstes Gut. Mhm. Darüber haben wir in der letzten Wirtschaftsprognose auch schon gesprochen. Fällt das nicht auch letztendlich darunter? Sollte nicht was von dem Geld auch dafür ausgegeben werden? Oder klammern Sie das sozusagen aus?
Nein, da sollte auf jeden Fall was gemacht werden. Wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, sind die Bildungsausgaben in Deutschland relativ niedrig. Das heißt, da ist auf jeden Fall Bedarf da, denn das ist unser Rohstoff. Ja. Unser Rohstoff ist menschliches Know-how und der wird in Zukunft noch wichtiger werden, auch gerade vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz. Werden gut ausgebildete Arbeitskräfte umso wichtiger.
Lange Zeit sehr unliebsam, aber jetzt in aller Munde. Pap Berger gehört mittlerweile zu den beliebtesten Managern dieses Landes, ist das Thema Rüstung. Wachstumstreiber in Europa und auch in Deutschland. Also wie wird die Rüstungsbranche hier auch auf die Wirtschaft wirken, auch strategisch?
Also wir haben in der Tat im Herbst haben wir gesehen, dass plötzlich die deutsche Industrieproduktion und die Auftragseingänge, dass die deutlich angezogen sind. Wenn man da ein bisschen näher reinschaut, kann man sehen, dass gerade bei den Aufträgen ein großer Teil aus Rüstungsaufträgen kam. Und das ist natürlich zurückzuführen auf das Geld, was jetzt zur Verfügung steht und auf die Erkenntnis, dass man eben Rüstung auch stärker betonen muss, als man das in den letzten 20 Jahren vielleicht getan hat. Ja, wir haben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Friedensdividende verfrühstückt, sage ich mal, und wachen jetzt plötzlich auf und sehen, dass die Welt nicht so friedlich ist, wie wir sie uns gemacht haben. Und daher ist es sinnvoll, auch dort was zu tun. Die Investitionen in Rüstung sind natürlich nicht produktiv in dem Sinne, dass sie zukünftiges Wachstum schaffen. Ja, also wenn Sie Kasernen bauen, wenn Sie Rüstungsgüter kaufen, dann sind das ja Dinge, die man da erstmal hinstellt. Natürlich profitiert eine Bauindustrie davon, wenn sie Kasernen bauen beispielsweise. Und die produzierenden Unternehmen profitieren auch erstmal davon. Aber es schafft eben kein zusätzliches Wachstum, sondern es ist letztlich ja so eine Art Versicherungsprämie, die Sie zahlen in der Hoffnung, dass der Versicherungsfall nie eintritt. Und daher sind die Multiplikatoren für das zukünftige Wachstum bei Rüstung relativ gering. Aber dennoch ist es notwendig und dennoch ist es auch richtig. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, hier für Staatsgeld, also zusätzlich Staatsgeld zur Verfügung zu stellen. Und wir müssen aber auch sehen, dass wir einen großen Teil dieser Investitionen auch in Deutschland, in Europa tätigen. Einerseits, um eine gewisse Unabhängigkeit auch von den USA zu erlangen. Und zweitens, wenn wir auf die Wachstumswirkung schauen, dann ist es natürlich so, wenn die Aufträge nach Deutschland gehen, dann erhöht das die deutsche Wirtschaftsleistung logischerweise. Wenn Sie aber Flugzeuge in den USA kaufen, dann bedeutet das, dass wir mehr importieren. Und das zieht sogar vom Wachstum ab. Das heißt, für die Wachstumswirksamkeit ist es essentiell, dass das, was da bestellt wird, in Deutschland oder in Europa mindestens bestellt wird.
Ein bisschen auch zu ja, auch der politischen Abhängigkeit und strategischen Abhängigkeit, die wir dann immer mehr von dem leider immer unzuverlässiger werdenden Partner USA haben.
Richtig. Ja.
Ich glaube, auch über die USA, die nehmen wir uns gleich nochmal, nehmen wir uns gesondert, weil darüber müssen wir leider reden. Es gibt Bereiche, in denen Unternehmen steigende Kosten nicht einfach weitergeben können. Wird 2026 für solche Branchen leichter? Bleibt der Druck hoch? Welche Branchen sind denn da aus Ihrer Sicht vor allen Dingen auch betroffen?
Also ich glaube, dass der Kostendruck langsam geringer wird. Mhm. Nicht, dass die Kosten sinken, aber dass sie nicht mehr steigen oder nicht mehr so stark steigen, wie das in den letzten Jahren war. Denn das, was wir an steigenden Kosten in den letzten Jahren haben, das war Reflex der hohen Inflationsraten. Danach folgten dann hohe Lohnsteigerungen. Mhm. Und das hat natürlich den Kostendruck bei den Unternehmen erhöht. Ich glaube, dass wir jetzt in ein etwas ruhigeres Fahrwasser kommen auf der Kostenseite. Das haben wir bei den Rohstoffen, sehen wir das, also bei Energierohstoffen, wo wir relativ stabile Kosten haben zurzeit. Das sehen wir auch bei anderen Vorleistungsgütern. Die Löhne steigen nicht mehr so stark. Also ich glaube schon insgesamt nimmt dieser Kostendruck etwas ab. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass gerade China beispielsweise viele nicht schlechte, also wirklich gute und günstige Produkte nach Europa reinschiebt sozusagen, weil die Exporte in die USA schwieriger werden. Mhm. Sodass, ich glaube, wenn man sagt, die Chinesen fluten den europäischen Markt, wäre zu stark, aber schon da ist schon auch erheblicher Druck da, Dinge günstig auch in Europa zu verkaufen. Das erschwert natürlich die Wettbewerbssituation für Unternehmen, die auch in Europa in ähnlichen Branchen tätig sind. Denn China ist immer mehr auch zum Wettbewerber geworden. Das ist nicht mehr die Werkbank der Welt und die auch von uns viele Maschinen gekauft haben beispielsweise, sondern sie sind immer mehr auch zum Wettbewerber geworden. Und wenn wir uns dann die Branchen angucken, die das am stärksten betrifft, dann ist das natürlich das Thema Autoindustrie und Autozulieferer, die wirklich hier unter massivem Druck stehen, ein Stück weit auch selbst verschuldet, weil man eben auch das Thema E-Mobilität in Deutschland verschlafen hat, weil man quasi an die Überlegenheit des Verbrenners immer geglaubt hat und zum Teil auch noch glaubt. Also das ist sicherlich so eine Branche, die betroffen ist, Chemie beispielsweise und Elektronik, also Elektronikindustrie leidet durch die Konkurrenz aus China. Chemie hat in den letzten Jahren stark gelitten unter den hohen Energiepreisen und dieser Druck baut sich erst langsam ab. Und wenn man dann noch ein bisschen so erneuerbare Energien schaut, da haben wir ja das Thema Solarindustrie ziemlich aus der Hand gegeben, quasi kampflos auch den Chinesen überlassen, die auch, das muss man auch sagen, mit unfairen Handelspraktiken natürlich Märkte erobern, so dass man da aus europäischer Sicht sicherlich auch hätte etwas restriktiver agieren können. Und wir müssen beispielsweise auch aufpassen, dass uns das beim Thema Windenergie nicht genauso passiert.
Da komme ich zum Punkt Industriestrompreis. Halten Sie den für sinnvoll?
Also generell halte ich ihn für sinnvoll. Man muss, um die Abwanderung der Industrie zu verhindern, in Deutschland der Industrie einen günstigen Strompreis zur Verfügung stellen. Die Frage ist, am Schluss ist immer die Frage, wer das bezahlt, wer diese Subvention bezahlt. Da ist es natürlich so, dass auch Privatleute in Deutschland vergleichsweise hohe Strompreise zahlen und das ja auch ein Stück weit dann mit subventionieren sollen. Und das ist schon fraglich. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, wir haben uns auf der Energieseite in so eine Ecke manövriert, aus der wir jetzt schwer wieder rauskommen. Wir haben hohe Umweltstandards, wir haben die CO2-Bepreisung, die andere, Stichwort USA, nicht haben beispielsweise. Wir setzen sowas in Deutschland immer sehr genau um, auch auf EU-Ebene. Und auch in der EU sind unsere Strompreise mit am höchsten. Und das ist auch ein Stück weit selbstverschuldet.
Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Energie sind, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, haben wir eine ganz bizarre Situation. Wir haben seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine sehr, sehr darum gekämpft, eine Unabhängigkeit vom russischen Gas vor allen Dingen zu bekommen, was, würde ich sagen, der damaligen Regierung auch sehr schnell sehr gut gelungen ist. Darauf, finde ich, kann man sich einigen, zu Kosten von LNG, was vor allen Dingen aus den USA kommt. Und jetzt haben wir eine geopolitische Situation, wo unser transatlantischer, wichtigster Verbündeter, die USA, immer unzuverlässiger werden. Und jetzt haben wir eine Energieabhängigkeit der USA, um die wir uns wahrscheinlich als nächstes mit Hochdruck kümmern müssen. Gibt es überhaupt noch eigentlich Energielieferanten, auf die wir uns verlassen können? Wem können wir denn im Punkto Energie noch vertrauen? Ich weiß, aus Norwegen kommt EU-weit, glaube ich, 33%. Was sind denn unsere Optionen?
Ja, also selber haben wir kein LNG. Wir wollten keine Atomkraft mehr. Und jetzt stehen wir schon relativ alleine da. Wir haben uns, und da stimme ich Ihnen zu, wir haben uns wirklich sehr schnell und sehr konsequent aus der russischen Energieabhängigkeit gelöst. Das ist sicherlich auch eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Die hat Geld gekostet, aber das war sinnvoll zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall. Und was dennoch gilt, glaube ich, ist, wir haben unsere Energiezulieferer, die haben wir schon ein Stück weit diversifiziert. Ja, auch wenn wir jetzt abhängiger von den USA sind, als wir das vorher waren. Wir bekommen auch aus dem Nahen Osten LNG, Stichwort Katar. Und das ist der Punkt, da darf man dann, glaube ich, da muss man pragmatischer sein, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Also nicht mit dem moralischen Zeigefinger jetzt auf den Katar schauen. Weil wenn wir das dann auch noch tun und wenn wir uns auf die USA nicht verlassen können, dann stehen wir plötzlich ziemlich alleine da. Und das ist essentiell, dass wir das Thema günstige Energie weiterverfolgen. Ich glaube schon, dass es richtig war, auch von den USA LNG zu beziehen. Aber natürlich sollten wir sehen, dass die Abhängigkeit nicht zu groß wird. Und die Achillesferse bei Norwegen, da glaube ich schon, dass das auch ein treuer Lieferant ist, auf den man sich noch mit am meisten verlassen kann auf Dauer ist. Aber die Achillesferse dort sind die Pipelines, die durchs Meer gehen. Also Stichwort die russischen Schiffe, die dann möglicherweise irgendwelche Anker fallen lassen und dann die Schattenflotte und dann mal auch so schnell so eine Pipeline zerstören können. Wir haben gesehen, wie leicht das passiert damals, als diese Nord Stream da quasi zerstört worden ist. Also auch das ist nicht ganz ohne Risiko. Daher macht es umso mehr Sinn, wirklich viele verschiedene Lieferanten zu haben. Und ich glaube schon so 10-15% aus den USA, das ist vertretbar, aber es sollte eben auch nicht mehr sein.
Und über die Energieabhängigkeit der USA haben wir schon gesprochen, dass die ja jetzt auch offen diskutiert werden muss, dass die im Rahmen gehalten werden muss. Hätte man ja auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass wir überhaupt über sowas reden. Weitergedacht, ist es denn in irgendeiner Art und Weise möglich, auch unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA weiter zu senken. Ich weiß, dass ja mit neuen Handelsabkommen, die geschlossen worden sind, das auch schon versucht wird. Im südamerikanischen und im asiatischen Raum werden neue Partner gesucht. Aber ist die USA ersetzbar? Jetzt mal ganz ehrlich.
Also komplett ersetzbar in dem Sinne, dass wir keine Wirtschaftsbeziehung mehr mit den USA haben, nicht. Das ist nach wie vor der größte Markt weltweit. Aber, und das sehen wir auch schon, die Exporte in die USA gehen schon zurück aufgrund der Zölle, die verhängt worden sind. Das heißt, wir sind schon dabei, auch hier entsprechend unseren Außenhandel anders zu strukturieren, gezwungenermaßen. Das machen wir nicht freiwillig. Das Problem ist nur, das haben wir vor 3 Jahren, haben wir auch gesagt, dass das für China auch gelten muss, weil unsere Abhängigkeit von China sehr groß war. Und China und die USA sind die wichtigsten Exportländer für Deutschland. Und da trifft es insbesondere ein Land wie Deutschland noch sehr viel stärker als unsere europäischen Partnerstaaten. Trifft es da besonders. Und das ist schmerzhaft, aber glaube ich generell sinnvoll, dass wir die Abhängigkeiten, es waren so um die 10% der deutschen Exporte, die in die USA gingen, dass wir das langsam reduzieren. Aber das werden wir nicht auf 2% reduzieren können und wollen. Vielleicht so ein paar Prozentpunkte mittelfristig wird sich vielleicht sogar automatisch ergeben, wenn die Zölle Bestand haben. Also generell sehe ich es aber sehr positiv und das sieht man jetzt auch. Der Druck hat was bewirkt, dass eben Europa endlich nach 25 Jahren das Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten abgeschlossen hat. Das ist ein positives Signal, auch wenn es politisch schwierig war. Aber und jetzt eben auch die Öffnung Richtung Indien beispielsweise. Herr Merz, der in Indien war.
War ein guter Auftritt übrigens, den er da gemacht hat.
Ja, muss man sagen. Also ich glaube, so auf dem außenpolitischen Parkett fühlt er sich sehr viel wohler als es im Inland.
Da habe ich auch, ist auch mein Gedanke. Ja.
Und also das war gut und das ist auch sinnvoll. Ich meine, Indien inzwischen von der Bevölkerung die größte Nation weltweit. Wir haben ja China überholt und auch mit starken Wachstumsraten die letzten Jahren. Also da ist schon viel Potenzial da und auch die Inder sind von Trump vor den Kopf gestoßen worden. Das heißt, auch die suchen oder sind möglicherweise bereit auch und offen für neue Partner und da macht es absolut Sinn, sich solchen Ländern zuzuwenden. Auch Länder wie Indonesien beispielsweise, ja auch mit, weiß nicht, 200-300 Millionen Einwohnern, auch das so, ich sag mal, schlafende Riesen. Auch da macht es, glaube ich, Sinn, sich da eben dahin die Fühler auszustrecken und ein positives Signal ist auch, dass man enger mit Kanada beispielsweise zusammenrückt. Also das ist auf jeden Fall gut und sinnvoll und das ist auch für mich ein gewisser Hoffnungsschimmer, dass man jetzt in Europa endlich aufwacht und sieht, dass man mehr Partner braucht, als man das in der Vergangenheit vielleicht für nötig gehalten hat.
Zölle, das ist ja das bevorzugte Druckmittel von Herrn Trump, was aber auch zu politischen Unsicherheiten, führt, auch im Land der USA, muss man ja sagen, herrschen politische Unsicherheiten. Ist ein schwaches Konsumklima, muss man ja auch mal sagen. Also es trübt sich immer negativer ein. Und trotzdem läuft irgendwie die US-Wirtschaft weiter. Warum hält sich dieses System noch?
Ja, das ist in der Tat so ein bisschen ein Phänomen. Die Zölle, die sind ja, wie Sie sagen, Allheilmittel geworden und wenn irgendjemand nicht spurt, dann bekommt er Zölle. Aber letztlich ist es ja so, dass ein großer Teil der Zölle eben auch von den USA getragen wird. Da muss man dann gucken, wer sind in diesem Fall die USA. Es gibt eine neuere Untersuchung des Kieler Wirtschaftsforschungsinstituts, die sogar sagen, dass 95% der Zölle von Amerikanern gezahlt werden. Das kommt mir so aus dem Bauch ein bisschen hoch vor. Aber es ist Fakt, dass eben der größte Teil der Zölle von Amerika getragen wird. Es ist ja so, der Importeur, der in den USA sitzt im Hafen, der muss den Zoll abführen an den amerikanischen Staat. Und das sind 30 Milliarden Dollar jeden Monat inzwischen. Also da fließt auch Geld in die Staatskasse. Die Frage ist nur, wer bezahlt es am Schluss? Und da gibt es momentan, wie gesagt, die zitierte Untersuchung, die eben sagt, das sind dann die Importeure, die das auf ihre eigene Marge nehmen, die also weniger verdienen an den Importen. Und es sind dann die Konsumenten, die das Ganze über höhere Preise zahlen. Und das Thema Inflation ist ja nicht tot in den USA.
Ja.
Die ist zwar nicht exorbitant hoch, aber immer noch bei knapp 3%. Und gerade bei importierten Gütern sieht man das auch, dass hier die Preise gestiegen sind. Das heißt, es wird ein Teil der Zölle wird eben überwälzt auf die Konsumenten. Und das trifft natürlich insbesondere die eben nicht so viel verdienen. Es trifft die ärmeren Schichten und den Mittelstand, die auch einen großen Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben müssen. Und das natürlich eben sind eben viele importierte Güter, die trifft es und die zahlen es letztlich. Und darum ist auch das Konsumentenklima so schlecht. Da werden ja viele Menschen befragt, wie ist so das, die Stimmung und wie fühlt ihr euch so und was plant ihr so auszugeben? Und das ist auf historischen Tiefständen, also wirklich auf Rezessionsniveaus. Die US-Wirtschaft ist aber nicht in einer Rezession. Und das ist das Phänomen, was ich ansprach. Wir führen das darauf zurück, dass, sagen wir mal, die obersten 20% auf der Einkommensskala sozusagen, dass die massiv profitiert haben oder jetzt auch profitieren durch dieses One Big Beautiful Bill, das heißt durch die Steuererleichterungen, die da vorwiegend den Reichen zugutekommen, und dass die und dann auch die ganz reichen Haushalte, die dann eben noch eine zweite und dritte Yacht kaufen und ich weiß nicht was, dass die ihren Konsum so stark gesteigert haben, dass quasi der Minderkonsum oder die geringeren Konsumsteigerungen bei den ärmeren Schichten davon kompensiert werden. Das heißt, der Konsum ist nicht eingebrochen, trotz der schlechten Konsumstimmung. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, und es hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Wachstum auch im letzten Jahr so positiv noch war, dass die Investitionen deutlich angezogen haben. Und da muss man das Thema künstliche Intelligenz natürlich nennen. Die Data Centers, die da gebaut werden, die Investitionen in Hardware, die haben ganz massiv dazu beigetragen, die Investitionen nach oben zu treiben und damit eben auch das Wachstum so in der Größenordnung von 2,5% zu halten, trotz des vergleichsweise schlechten Umfelds.
Hört sich irgendwie an, als wenn das sehr wackelig ist, auf was die US-Wirtschaft gerade eben baut. Über eine Atombombe, die da drin schummert, müssen wir auch noch reden. Und zwar Powell wird gerade vor Gericht gezogen. Die Unabhängigkeit der Fed. Mhm. Auch da jetzt mal so ein Worst-Case-Szenario. Da kommt jemand, der Politik zuhörig ist und eben nicht die Unabhängigkeit des US-Finanzsystems, in dem Sinne kann man es ja schon so sagen, wahrt. Was würde das bedeuten?
Ja, ich glaube, man muss schon davon ausgehen, dass das so jemand sein wird. Denn es gibt ja so eine Shortlist von Kandidaten und die sind eigentlich alle ähnlich, wobei der momentan favorisiert wird, so mal aus Sicht des Finanzmarktes noch der ist, der am wenigsten Schaden anrichten würde. Das ist der Kevin Walsh. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Präsident der Fed ist eine Figur im geldpolitischen Rat, die über die Zinspolitik entscheiden. Und er hat eine Stimme, wie die anderen auch. Das heißt, er ist nicht der Rat. Und das wird, glaube ich, häufig übersehen. Natürlich wird er die Diskussion ein Stück weit auch prägen. Aber es gibt noch genügend auch Mitglieder im Rat, die dem Trump hier nicht hörig sind und die auch sicherlich ihre Stimme erheben würden, wenn hier eine völlig unvernünftige Politik gemacht wird. Jetzt sind noch zwei Positionen neu zu besetzen wahrscheinlich und auch die Versuche, Herrn Powell abzusetzen, dessen Amtszeit ja im Mai sowieso endet. Aber da muss man sagen, die Amtszeit als Präsident endet im Mai und sein Mandat als normales Mitglied geht noch bis 28. Das heißt, er könnte sogar im Rat bleiben, was seine Vorgänger nicht getan haben. Aber er könnte natürlich dem Trump hier noch einen auswischen, so im Nachhinein. Also insgesamt versucht Trump im Rat Sitze frei zu machen, indem er Leute rausdrängt und die dann mit seinen Leuten zu besetzen, um eben auch die Mehrheitsbildung im Rat deutlich zu beeinflussen. Ja, und das ist der Punkt. Also in unserem Hauptszenario gehen wir davon aus, dass man schon eine vergleichsweise lockere Geldpolitik betreiben wird, dass man die Zinsen vielleicht etwas niedriger setzen wird, als es notwendig und sinnvoll wäre, dass wir aber keine komplette Kapitulation der Fed sehen, in dem Sinne, dass man sich dem Willen von Trump komplett unterordnet und die Zinsen auf 1% zurückführt, wider jegliches wirtschaftlichen Verstand. Ja, also das glauben wir nicht. Das wäre aber so eine Art Worst-Case-Szenario, wenn das passieren würde.
Und was hatte das jetzt theoretisch mal für Auswirkungen? Ich, ganz ehrlich, man muss ja mit allem rechnen mittlerweile.
Ja.
Jetzt mal wirklich ein Horrorszenario. Wir müssen es nicht zu sehr ausführen. Wir können auch überlegen, ob wir es mit reinnehmen. Mhm. Aber ich würde mir nur mal vorstellen, sagen wir mal, ihm gelingt es, diesen Rat zu brechen und wirklich aktiv die Zinsen zu beeinflussen. Mhm. Und würde die auf ein historisches, niedriges Niveau, um seine Investitionen, wird halt Geld gedruckt, eine Geldentwertung würde dann stattfinden. Was passiert? Das hat doch gigantisch globale Auswirkungen, oder?
Ja, die USA sind eben die wichtigste, auch im Finanzmarkt die wichtigste Wirtschaftsmacht. Das würde bedeuten, dass die kurzfristigen Zinsen, dass die deutlich runtergehen würden, also von 3,5 auf 1% oder noch niedriger, wie auch immer der Leitzins dann sein würde. Das würde auch bedeuten, dass der amerikanische Staat sich über Schatzwechsel sehr günstig finanzieren könnte, eben nur noch 1% auf 3 oder 6 Monate Laufzeit zahlt. Er würde wahrscheinlich auch seine Verschuldung ein bisschen mehr ans kurze Ende verlagern sozusagen. Die ganz große Frage ist aber aus meiner Sicht, was passiert mit den Renditen am Kapitalmarkt? Also für längere Laufzeiten, für amerikanische Staatsanleihen mit 5, mit 10, mit 30 Jahren Laufzeit. Das ist die große Frage, denn die kann eine Notenbank eben nicht unmittelbar beeinflussen. Sie könnte Anleihen kaufen, also diese quantitative Lockerung, die wir auch in Europa gesehen haben in den Krisenjahren, das kann man tun. Damit drückt man das Renditeniveau ein Stück weit, aber man hat eben nicht zu 100% den Daumen drauf. Und wenn wir das Szenario haben, dass durch die zu lockere Geldpolitik Inflationsgefahren bestehen, dann würde der Markt so reagieren, dass die Langrenditen sogar ansteigen würden, weil man natürlich diese vermutet höhere Inflation in der Zukunft irgendwie abgegolten haben will über höhere Zinsen. Das heißt, wir hätten es dann mit einer eher paradoxen Situation zu tun, die kurzen Zinsen ganz niedrig und die langen Zinsen sehr viel höher vielleicht noch als heute. Und das würde Trump sicherlich auch nicht gefallen. Ja, und da muss man dann überlegen, welchen Einfluss hat eine Regierung überhaupt dann auch auf die Zinsen am langen Ende. Ja, da muss man inzwischen aber auch sagen, da sind der Fantasie wahrscheinlich inzwischen keine Grenzen mehr gesetzt. Also auch das ist nicht komplett unmöglich.
Gruselig, wollen wir es mal nicht hoffen. Aber es viele Unternehmen fragen sich natürlich auch gerade, worauf sie gerade irgendwie so schauen sollen. Ich glaube, so die Baubranche natürlich, das ist so jemand, der jetzt eine Branche, die wahrscheinlich gewinnen wird durch die Investitionen in die Infrastruktur. Aber wenn wir so ein bisschen breiter gucken, welche 2 oder 3 Signale aus Ihrer Sicht kommen so ein bisschen aus diesen Schlagzeilen? Wir haben gesagt, wir wollen uns von den Schlagzeilen auch mal ein bisschen befreien. Was sind so die wichtigen Signale, die vielleicht 26 da sind?
Ich würde sagen, so der erste Rat wäre erstmal, dass man sagt, man sollte diese politischen Signale versuchen, erstmal auszublenden. Ja, also gerade die Weltpolitik, die ist für regionale Unternehmen nicht wirklich entscheidend. Ja, also es mag schon sein, dass dann die Zölle Unternehmen beeinflussen, aber insgesamt sollte man sich davon nicht zu stark verunsichern lassen. Das ist sicherlich nicht ganz leicht. Das heißt, man sollte sich konzentrieren auf das eigene Unternehmen. Man sollte schauen, was passiert auf der Kundenseite, wie verhalten sich die Kunden, sollte das Gespräch suchen, sollte natürlich schauen, wie sind die Aufträge, die ich reinbekomme, was wollen die Kunden, auch ändert sich Kundenverhalten beispielsweise, das finde ich sehr wichtig, dass man eben auch schaut, bleibt die Welt so, auch auf meiner Kundenseite, auf meiner Zuliefererseite, wie sie war, oder ändert sich was? Man sollte also nicht den Fehler machen, dass man hier sagt, es wird schon alles so bleiben wie in den letzten 10 Jahren, man sollte eben ein Gefühl entwickeln, eben auch für Veränderungen, und die versuchen mir sehr, sehr frühzeitig zu erspüren.
Da frage ich mich natürlich, wir sind eine große regionale Bank. Gleichzeitig ist Deutschland immer noch nach wie vor ein großes, also der Export, wir haben immer noch, ich weiß gar nicht, wie hoch ist unser Export? Liegt der noch bei über 80% eigentlich, oder ist das mittlerweile ein bisschen weniger?
Das ist ein bisschen weniger geworden, aber immer noch vergleichsweise hoch, ja.
Also immer noch weit über 70%. Wenn nicht so regionale Wirtschaftskreisläufe, werden die nicht eine neue oder können die nicht eine neue Bedeutung bekommen?
Ja, denn wenn man da wieder von ganz oben kommt sozusagen und da guckt, wie sind die regionalen Auswirkungen, wir haben es ja auch schon gesehen in den letzten Jahren, als Lieferketten zusammengebrochen sind, dass das dann plötzlich bedeutet, dass man sich neue Zulieferer sucht und dass man sich eben auch stärker vielleicht auf so ein regionales Netzwerk noch verlässt. Und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die wir einfach akzeptieren müssen, dass man hier etwas über den Tellerrand hinausschaut und noch versucht, mal etablierte Beziehungen zumindest mal zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, was passiert, wenn die nicht mehr funktionieren? Wo sehe ich Alternativen? Wo kann ich was tun? Was kann ich vielleicht heute schon tun? Wo kann ich meine Zulieferer diversifizieren? Wo kann ich vielleicht etwas mehr Vorräte halten? Das sind schon Dinge, glaube ich, die jetzt vor dem Hintergrund des globalen Umfeldes sehr viel wichtiger werden, weil eben etablierte Beziehungen nicht mehr so sicher sind, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit waren.
Das sind auch so, also wenn man jetzt sozusagen fragen würde, Planung ist ja auch so ein Thema, was immer schwieriger zu werden scheint, sagen wir mal so, vielleicht ist es auch eher eine gefühlte Wahrheit, wenn sich Unternehmen quasi auf so eine Unplanbarkeit vorbereiten sollten, Diversifizierung der Lieferketten, gibt es noch vielleicht 2, 3 andere Punkte, Fakten oder Gedanken, wo Sie sagen, das ist noch, womit sich Unternehmen auseinandersetzen sollten, um eine Planbarkeit reinzubekommen und sich eine stärkere Resilienz zuzulegen?
Also vielleicht nochmal die Verträge, die man hat mit Kunden und auch Zulieferern, dass man die nochmal hinterfragt, in dem Sinne, dass man sagt, wie stabil sind die, wie lang laufen die Verträge beispielsweise. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube auch, die Unternehmensstrategie sollte nochmal hinterfragt werden, ob die noch passt vor dem Hintergrund des neuen globalen Umfelds. Muss man sich vielleicht etwas anders fokussieren. Man wird das nicht komplett über den Haufen werfen, aber man muss, glaube ich, schon nochmal hinterfragen, ist das der aktuellen Situation, auch den Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ist es noch angemessen oder sind da Adjustierungen vorzunehmen? Man sollte offen sein für Neues und natürlich auch Technologie offen sein für Neues. Und beim Thema KI, da muss dann auch jeder für sich mal schauen, wie kann ich in Zukunft auch vom Thema künstliche Intelligenz profitieren? Denn ich bin fest davon überzeugt, dass das auch so ein Mega Thema der nächsten 10, 15 Jahre werden wird.
Was ist 2026 aus Ihrer Sicht die größte falsche Sicherheit, an die sich viele klammern, und was wäre stattdessen eine klügere Haltung?
Gute Frage. Ich denke, falsch wäre, davon auszugehen, dass Dinge, die man die letzten 10 Jahre erfolgreich getan hat, auch die nächsten 10 Jahre funktionieren. Das heißt, die Welt ist eine andere geworden und man muss das, glaube ich, prüfen, ob das nicht auch fürs eigene Unternehmen gilt. Das heißt, nicht all das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird in den nächsten Jahren funktionieren. Das ist so der erste Punkt. Das heißt, man muss, um nachhaltig Erfolg zu haben, veränderungsbereit sein, seine eigenen Prozesse hinterfragen, seine Geschäftsmodelle hinterfragen, auf den Prüfstand stellen. Das heißt nicht, dass man sie umwerfen muss, aber man muss sie zumindest regelmäßig hinterfragen und darf sich hier nicht an einer Sicherheit wiegen. Das ist, glaube ich, das ist die Aufgabe in einer sich verändernden Welt, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin eben heute tun muss, um eben auch dauerhaft bestehen zu können am Markt. Und man muss eben den Mut aufbringen, dann auch Dinge zu ändern, wenn man erkannt hat, dass man sie verändern sollte. Und dieser Schritt ist auch nicht ganz leicht, aber das ist, glaube ich, erforderlich.
Gibt es aus Ihrer Sicht, das ist wirklich die letzte Frage, gibt es aus Ihrer Sicht irgendwas, wo wir Deutschen oder wo Deutschland sich vielleicht sogar selber schlechter macht, als es ist? Also gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, ein paar Sachen sind auch besser, als wir das so vielleicht so auch wahrnehmen wollen gerade?
Das glaube ich schon, auch gerade wenn man sich mit internationalen Kunden unterhält, die immer noch mit sehr viel Respekt auch auf Deutschland schauen, haben wir nach wie vor schon Assets. Ja, wir haben gut ausgebildete Arbeitskräfte, wir haben eine hohe Innovationskraft nach wie vor und die Anzahl der Patente in Deutschland ist nach wie vor weltweit mit am höchsten. Also das sind schon Punkte, auf die wir auch zu Recht stolz sein können und die wir ausbauen müssen. Also an diesen Stärken müssen wir arbeiten, wir sollten sie nicht aus der Hand geben, wir müssen hier sehen, dass wir da auch dranbleiben.
Wunderbar, herzlichen Dank.
Danke auch.
Das war unsere Wirtschaftsprognose 2026. Viele Unsicherheiten bleiben, aber auch die Frage, wie wir wirtschaftliche Rahmenbedingungen in konkrete Entscheidungen übersetzen. In der nächsten Folge gehen wir einen Schritt weiter. Ich spreche mit Dr. Hans Rusinek, Arbeitsforscher und Philosoph, über den Wert und den Sinn von Arbeit in Zeiten des Umbruchs. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.